Moritz, ich war ja gerade in den USA unterwegs und ich habe unter anderem eine Recherche in Wisconsin gehabt. Das Interview hatte nichts mit KI verstehen zu tun, aber es gab eine Situation währenddessen, die ich so vorher noch nicht hatte. Und zwar wurden wir unterbrochen. Du hörst jetzt gleich meinen Interviewpartner und seine Partnerin kommt plötzlich rein.
Most have since passed, but they're,
Not to alarm anybody, but the tornado siren's going off. Doesn't mean a tornado's coming, but...
Likely nothing, but I just wanted to let you know.
All right, well, let's hope we won't be hit by a tornado.
No,
then.
I hope not.
Okay, das klingt so, als wäre da ein Tornado im Anmarsch gewesen. Ich meine, ich sehe, du bist heile hier wieder im Berliner Studio angekommen, aber bin froh, dass du überlebt hast.
Ich auch. Ich habe versucht, professionell mit der Situation umzugehen, aber wie du vielleicht gemerkt hast, war ich doch leicht so, okay, weil das Haus, in dem wir waren, war auch jetzt nicht gerade sehr massiv, muss ich sagen.
Kam dann Sturm?
Verrate ich dir später.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Und damit hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von KI verstehen, wo es um das Smalltalk-Thema Nummer 1 gehen wird, knapp vor KI, um das Wetter. Wie verändert KI die Wettervorhersage? Darüber sprechen wir heute. Unsere Wetterfröschin ist Friederike Weichner-Seri. Ich bin Moritz Metz. Du hast zu diesem Thema recherchiert, Fidi. Wie ist denn so deine Beziehung zum Wetterbericht? Also wie oft schaust du am Tag in die Wetter-App oder verlässt du dich nur auf so Tornado-Sirenen?
Ich bin so, wenn es nass ist, nehme ich einen Regenschirm mit. Ich habe eine grundlegende Skepsis gegenüber Wetter-Apps und ich habe während der Recherche auch gelernt, dass es einen Grund dafür gibt. Ich kann aber versprechen, am Schluss werde ich ein bisschen Bonus-Content liefern und erklären, wie Wetter-Apps funktionieren.
Da bin ich interessiert daran, weil ich benutze sehr viel Wetter-Apps. Nicht, dass ich jetzt da 2 Wochen in die Zukunft gucke, aber so Regenradar finde ich schon extrem hilfreich.
Okay, sprechen wir noch drüber. Aber ich kann auch sagen, nach dieser Recherche bin ich auf jeden Fall warm geworden mit dem Thema Wetter, würde ich sagen. Also Wetter ist einfach ein Thema, das die Welt im Innersten zusammenhält, sozusagen.
Aber stimmt.
Also es gibt 3 Bereiche, die wir uns heute ansehen wollen. Einmal die Daten. Wetter- und Klimainstitutionen sitzen einfach auf dem größten Schatz aus KI-Perspektive, nämlich umfassenden weltweiten Wetterdaten, auf denen sich auch hervorragend KI-Modelle trainieren lassen. Dann der 2. Punkt ist, für mich sind Wettervorhersagen meistens so maximal wichtig, eben soll ich einen Regenschirm mitnehmen oder nicht für diese Entscheidung. Aber es ist ja wirklich so, dass möglichst exakte Wetter- und Klimaprognosen eine enorm wichtige Rolle spielen für viele Menschen, für die Landwirtschaft, für die Infrastruktur, Luftverkehr, Schifffahrt sind extrem abhängig von guten Wetterprognosen. Und natürlich auch Extremwetterwarnungen, also wie in meinem Tornado-Beispiel. Das rettet unterm Strich Menschenleben. Und das Tolle ist, KI-generierte Prognosen werden Wettervorhersagen wahrscheinlich noch viel genauer machen. Und schon jetzt stellen sie bisherige klassische Wettermodelle wirklich in den Schatten.
Jetzt bin ich noch gespannter auf deine Wetter- und KI-Vorhersage.
Genau, also diese großen Veränderungen, die beziehen sich auch wirklich nicht nur auf die Qualität der Prognosen, sondern auch auf den Ressourcenverbrauch und die Verfügbarkeit von Wettervorhersagen. Auch darüber werden wir noch mal sprechen später. Noch kurz zum 3. Bereich, um den es heute noch gehen soll. Ich habe nach dieser Recherche so eine Hypothese, und zwar, dass Wettervorhersage das größte und am längsten andauernde internationale Kooperationsprojekt der Welt ist. Also Forschungseinrichtungen, ganze Nationen und Regierungen arbeiten weltweit seit Jahren zusammen, um Wetterdaten zu sammeln und zu teilen. Und die Frage ist aber auch, ob KI-Technologie das ändern könnte.
Okay, und wenn da am Ende nicht dann Donald Trump und seine Kürzungen reinkommen, dann fresse ich einen Regenschirm. Aber lass uns nochmal von vorne beginnen. Seit wann spielen denn KI-Modelle eine Rolle für Wettervorhersagen? Ist Wettervorhersage nicht eigentlich schon immer KI, Machine Learning gewesen?
Ja, also es gibt wirklich eigentlich einen sehr klaren Unterschied zwischen Wettervorhersage mit Formeln, also physikalisch berechnetem Wetter, und eben von generativen KI-Modellen prognostiziertem Wetter. Aber bevor wir da ins Detail gehen, ich würde da, wenn das okay ist, noch so ein bisschen weiter ausholen, weil um zu verstehen, wie dieses weltweite Wettervorhersagesystem, das wir so heute haben, entstanden ist, da hilft ein kleiner historischer Exkurs. Und als ich in den USA war, war ich auch in New York und habe dort genau den richtigen Experten dafür getroffen.
Hi there.
Hallo.
Andrew.
I'm Fady from the Regional.
Das ist Andrew Blum. Er ist auch Journalist und er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Weather Machine, auf Deutsch Die Wettermacher. Ich habe ihn in seinem Büro in Brooklyn besucht und Moritz, zu Beginn eines Interviews machen wir ja immer erstmal so einen kurzen Soundcheck. Und normalerweise will ich von meinen GesprächspartnerInnen ja immer wissen, was sie zum Frühstück hatten. Hm? Aber bei Andrew Blum habe ich da eine Ausnahme gemacht.
So, before we start, can I ask you what you had for breakfast? Or do you actually do weather small talk?
I do it with So yes, there used to be weather small talk. Yes, it's a beautiful day in New York. Beautiful spring day. And it's going to be rain tomorrow heavily. You have to enjoy today while it's happening. But then a beautiful weekend too. So lots to look forward to. That's the weather forecast.
Okay, schöner Tag in New York, aber dann bald Regen. War die Vorhersage richtig?
Sie war absolut richtig. Er war 100% korrekt. Und nachdem wir die aktuelle Wetterlage geklärt haben, habe ich Andrew Blum gebeten, mir einen knackigen Überblick zur Geschichte der Wettervorhersagen zu geben.
Okay, so the way that I would describe it, it's exactly parallel to the history of different technologies.
Also Andrew Blum beschreibt hier, dass die Geschichte der Wettervorhersage eigentlich immer exakt parallel zur Entwicklung unterschiedlicher technologischer Entwicklungen gelaufen ist. Ein erster riesiger Meilenstein war die Telegrafie, die war plötzlich möglich. Also Informationen konnte man viel schneller plötzlich als Kutschen oder Züge transportieren. Und Menschen konnten so zum Beispiel vor einem Sturm gewarnt werden, der übers Land zieht. Oder man konnte eben auch die Wetterbedingungen an verschiedenen Orten auf der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentieren und dann schnell weitergeben. Ein zweiter Meilenstein war ungefähr 1917. Der Norweger Wilhelm Bjerknes, der entwickelt damals erstmals so mathematische Formeln, die eben beschreiben, wie sich die Atmosphäre verändert. Das bedeutet, er kann jetzt Wetterdaten wie zum Beispiel Luftdruck, Windgeschwindigkeit oder die Wolkendichte in diese Formeln einsetzen und so berechnen, wie sich das Wetter in der Zukunft verändern wird. Das kleine Problem ist nur, diese Formeln sind sehr, sehr, sehr komplex und das Ausrechnen dauert viel länger, als die Vorhersage eigentlich vorhersagen kann.
Da können wir heute drüber lachen.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Problem erstmal lange Zeit nicht gelöst wurde. Also für mehr als 50 Jahre war diese sogenannte physikalische oder auch numerische Vorhersage von Wetter zwar theoretisch möglich, aber es fehlte einfach die Rechenpower, um sie praktisch umzusetzen. Aber was in dieser Zeit immer besser wird, sind die Wetterbeobachtungsdaten. Also durch immer bessere Infrastruktur, Flugzeuge und Messgeräte konnten die Wetterbedingungen dann immer exakter beschrieben werden. Und noch genauer wurden diese Vorhersagen dann aber vor allem auch mit der Entstehung der Weltraumfahrt und Satelliten. Also Forschende hatten plötzlich einfach den Überblick sozusagen. Es gibt ja diese Mondrede, also die sehr bekannte Rede von John F. Kennedy, "We choose to go to the moon". Die spricht er 1962 und in einem weniger bekannten Teil geht es da darum, dass Satelliten Stürme und Hurricanes, aber zum Beispiel auch Wildfeuer und Eisberge voraussehen werden in der Zukunft. Und dann ab den 70er Jahren werden Computer auch immer leistungsstärker und ein, zwei Jahrzehnte später ist es dann endlich soweit.
So by the 80s and 90s that begins to come together, where you have not just sophisticated satellites, but you have faster and faster supercomputers.
Also ab den 80er Jahren gibt es jetzt endlich genug Rechenpower, um mit aktuellen Daten mithilfe eines Supercomputers berechnen zu können, wie sich das Wetter entwickelt. Und Andrew Blum sagt, weil die Rechenpower immer weiter steigt und die Formeln und Modelle jetzt immer feiner angepasst werden, wird Wettervorhersage ab diesem Zeitpunkt jede Dekade um einen Tag besser. Also eine 4-Tage-Vorhersage in 1980 ist so gut wie eine 5-Tage-Vorhersage in 1990 und so gut wie eine 6-Tage-Vorhersage in 2000 und so weiter.
What I did not realize was that I sort of had written about the apotheosis of this regime of numerical weather forecasting.
Andrew Blums Buch über die Geschichte der Wettervorhersage erscheint dann 2019 und er sagt, ihm war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das Buch zum Ende einer Ära erscheint, also das Ende der numerischen Wettervorhersagen und dem Beginn der neuen Ära Wettervorhersage basierend auf künstlicher Intelligenz.
And I did not realize that we were about to begin this sort of new era of weather forecasting based on artificial intelligence.
Ja, voll spannend. Das heißt, wir sind gerade eigentlich mitten in der Umbruchphase. Numerische Wettervorhersage wird von KI-Prognose abgelöst. Und das heißt, anstatt das Wetter mit Formeln zu berechnen, gibt es jetzt einen KI-Algorithmus, der auf historischen Wetterdaten trainiert wurde und dann auf dieser Grundlage vorhersagen kann, wie wird das Wetter in 8 Tagen zum Beispiel.
Ganz genau. Also numerische bzw. physikalische Wettervorhersage war bisher der Goldstandard, aber sie ist eigentlich auch die Grundlage für KI-Wetterprognosen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir bzw. also Fachleute, haben mittlerweile ein sehr, sehr genaues Verständnis von den physikalischen Prozessen, die so in unserer Atmosphäre ablaufen. MeteorologInnen haben also ein Wettermodell, das auf einem Supercomputer läuft, einem richtig großen Rechner, der dann mit Wetterdaten gefüttert wird. Das sind zum Beispiel Satellitendaten, Daten von so Radiosondenaufstiegen, Daten von Flugzeugen, Bodenstationen. Und alle diese Informationen werden von öffentlich getragenen Wetterdiensten gesammelt und weltweit geteilt. Und damit wird jetzt gerechnet. Moritz, ich habe dir mal Bilder dazu mitgebracht. Das hier ist der Supercomputer Levante im Deutschen Klimazentrum in Hamburg. Und das rechts ist ein Bild des Deutschen Wetter- und Klimaarchivs des Deutschen Wetterdienstes.
Was man auf diesen Bildern sieht, sind halt diese Serverschränke. Da kann man jetzt nicht genau sagen, wie stark sind diese Computer, weil man ja gar nicht weiß, aus welcher Zeit sind diese Bilder. Aber es sieht auf jeden Fall nach vielen, vielen Servern aus und großer Rechenleistung.
Ganz genau. Also ich habe mal nur ein paar Zahlen rausgesucht. Levante, dieses Zentrum in Hamburg, wurde 2022 eröffnet, hat 132.000 Terabyte Festplattenkapazität und schafft 14 Billiarden mathematische Operationen pro Sekunde. Stromkosten liegen im Jahr bei so ungefähr 5 Millionen Euro.
Ja, halt Rechenzentren, ne?
Die Prognose, die so ein Großrechner ausspuckt, wird dann auch immer mit dem Wetter verglichen, das tatsächlich eingetreten ist. Und wenn es da Abweichungen gibt, dann wird das Modell entsprechend verbessert. Und ganz konkret werden daraus sogenannte Reanalysen berechnet. Das sind so gegitterte Datensätze über einen längeren Zeitraum, also im Prinzip Verlaufsdaten, so ein Live-Gitternetz in 3D, das über unserem ganzen kleinen blauen Planeten drüber liegt. Und jede Veränderung in der Atmosphäre wird wirklich dadurch beschrieben. Und zwar immer basierend auf dem aktuellsten Wettermodell. Mhm. Ich habe für die Recherche noch mit zwei weiteren Fachleuten in Deutschland gesprochen. Einmal mit Dr. Stefanie Holborn. Sie arbeitet für den Deutschen Wetterdienst als Leiterin des Referats Beobachtungsmodellierung und Verifikation. Und sie hat mir erklärt, das sogenannte ICON-Modell vom Deutschen Wetterdienst hat insgesamt 120 Schichten und alle 13 Kilometer einen Datenpunkt in der gesamten Erdatmosphäre. Also du kannst dir denken, welche Datenmengen da zusammenkommen. Mhm. Und der zweite Experte ist Professor Peter Düben. Er unterrichtet an der Universität Köln und leitet vor allem aber den Bereich Earth System Modeling am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage. Und dort wird unter anderem der ERA-5-Datensatz produziert. Das sind eben solche Reanalysedaten, die im Prinzip zeigen, wie sich das Wetter weltweit in den letzten 40 Jahren verändert hat. Für globale Vorhersagen ist es so der Goldstandard.
Also es klingt nicht nur nach super Expertinnen und Experten, die du da gefunden hast, sondern auch nach traumhaften Bedingungen für deren KI-Training. So viele Daten hat man gerne.
Das stimmt und das sagt auch Peter Düben.
Wenn man einmal so einen Datensatz hat, ist es halt ideal, weil dieser Datensatz ist Open Source, das heißt, den kann jeder im Internet runterladen, kann sich den angucken, kann davon lernen, der Datensatz ist einfach zu benutzen und er ist vor allem auch sehr groß. Und in Erdsystemdaten haben wir halt auch einfach wirklich sehr, sehr viele Datenmengen. Also wir haben beim Europäischen Zentrum einen Exabyte an Daten.
Moritz, kannst du dir vorstellen, was ein Exabyte bedeutet?
Du hast vorhin von Terabyte geredet, ne? Also es gibt ja Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Ich glaube, dann kommt Petabyte und dann kommt irgendwann Exabyte. Das heißt, enorm viele Daten.
Es ist enorm viel. Also ein Exabyte sind 1 Million Terabyte. Ich habe versucht, das irgendwie zu beschreiben. Das ist ungefähr der Speicher, den man bräuchte, wenn man 1,2 Millionen Jahre lang durchgängig Musik hören wollen würde.
MP3 oder WAV?
MP3.
Okay.
Das ist, was ich berechnet habe. Keine Garantie auf absolute Korrektheit, aber es ist auf jeden Fall unglaublich viel. Ja. Die andere Expertin, mit der ich gesprochen habe, Stefanie Holborn, hat mir auch gesagt, genau diese Verfügbarkeit von Daten plus eben die immer größere Rechenkapazität hat eben dann dazu geführt, dass KI-Modelle eine reale Option geworden sind für Wetterprognose.
2022 gab es mehrere Durchbrüche, es gab also mehrere Modelle, die dort veröffentlicht wurden, die diese Reanalysen hergenommen haben und darauf ein KI-Modell trainiert. Und in der ganzen Zeit davor, es wurde schon immer versucht, war es einfach nicht so, dass die in den Bereich der operationellen Wettervorhersagemodelle gekommen sind. Einfach weil diese Datenmengen sind doch so groß, ne, und die Prozesse so komplex. Aber da wurde gezeigt, das funktioniert.
Ich finde das immer noch faszinierend, dass man das erst jetzt vor ein paar wenigen Jahren mit diesen KI-Modellen hatte. Mhm. Aber wie viel besser sind die KI-Modelle denn jetzt im Vergleich?
Also das kommt ein bisschen drauf an, welche Bereiche und welches Modell wir uns anschauen. Die ersten Modelle stammen alle von privaten Unternehmen, unter anderem von Huawei und Nvidia und vor allem von Google und Microsoft. Besonders die Modelle von Google und Microsoft haben jeweils auch große Schlagzeilen gemacht. Und zu beiden Modellen gibt es mittlerweile auch jeweils eine Nature-Studie, die die beiden Modelle wissenschaftlich auswertet. Mhm. Vielleicht beginnen wir mit dem KI-Modell von Google DeepMind. Das Modell wurde mit Wetterdaten, eben diesen Reanalysedaten, bis 2018 trainiert. Und anschließend wurde auf dieser Basis dann getestet, wie gut es den Wetterverlauf im Jahr 2019 vorhersagen konnte. Also es wurde verglichen, wie war das Wetter weltweit 2019 tatsächlich? Was haben klassische numerische Vorhersagen prognostiziert? Und was sagt die Prognose von Google DeepMind? Und tatsächlich war das KI-Modell in 97% der Fälle genauer als die tatsächliche konventionelle Wettervorhersage vom Europäischen Wetterzentrum.
Klingt richtig gut, aber die Frage ist natürlich, jetzt diese 3%, in denen die normalen konventionellen Modelle noch besser waren, sind das vielleicht auch genau die Situationen, in denen es wirklich drauf ankommt? Also ich kann verstehen, dass so ein Modell, das auf Unmengen historischer Daten trainiert wird, im Schnitt eine bessere Prognose liefert. Aber wie ist es, wenn es dann beispielsweise Widersprüche gibt oder wenn es Extremwetterereignisse gibt, also sowas wie diesen milden Wirbelsturm in Florida letzten Herbst, sowas war 100 Jahre lang nicht vorgekommen. Also kann eine KI-Prognose auch solche Ereignisse dann genau vorhersagen?
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Moritz, kennst du den Begriff graue Schwäne, Grey Swans?
Ja, schon mal gehört, aber das ist ja was Ungewöhnliches, ne? Weil es gibt ja normalerweise weiße Schwäne und dann gibt es auch irgendwas mit schwarzen
Schwänen. Genau, schwarze sind, glaube ich, auch sehr selten. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Aber tatsächlich im KI-Jargon sind graue Schwäne genau solche Extremereignisse, die zwar super, super selten sind, aber dann einen großen Einfluss haben können. Und vielleicht sind sie sogar so selten, dass sie gar nicht in den Trainingsdaten vorkommen. Es gibt dazu eine aktuelle Studie, die gerade im Mai im Fachmagazin PNAS herausgekommen ist. Da haben die Forschenden einen Wetterdatensatz genommen und alle tropischen Zyklone der Stärke 3 bis 5 aus dem Trainingsdatensatz mal rausgenommen und dann getestet, kann das Modell trotzdem angemessen vor einem Zyklon der Stärke 5 warnen, wenn es noch nie so einen Zyklon gesehen hat. Hast du eine Vermutung?
Keine Ahnung, aber ich glaube, es gibt so eine Magie in KI, die manchmal überraschend ist und dass du mich deshalb das gefragt hast.
Ja, ich glaube, du hast die richtige Ahnung. Also zunächst mal, eigentlich ist das Ergebnis eher meh. Also wenn das Modell nur Daten von schwächeren Stürmen kennt, reicht das normalerweise nicht aus, um davon ausgehend zu extrapolieren und eben eine Stärke 5 Sturm wirklich richtig gut zu erkennen. Aber die Forschenden haben auch getestet, was passiert, wenn sie nur die Daten zu extremen Stürmen in einer bestimmten Region entfernen. Also zum Beispiel alle heftigen Stürme im Nordatlantikbecken oder im Westpazifikbecken wurden aus dem Datensatz rausgelöscht. Und das Spannende ist jetzt, das Modell hat jetzt gar keine Probleme mehr, einen Stärke 5 Zyklon in diesen Regionen vorherzusagen, obwohl es dort im Datensatz nie so einen Sturm gab, weil es eben aus anderen Weltregionen lernen kann.
Das heißt, die Stärke dieser KI-Modelle, wahrscheinlich der gesamten Wettervorhersagen, ist wirklich diese weltweite, sehr umfassende Datengrundlage.
Ganz genau. Also wenn es hier in Deutschland zum Beispiel im Ahrtal Starkregen gibt und eine Überschwemmung, die es so zuvor noch nie gegeben hat, dann ist das für ein KI-Prognosemodell nicht unbedingt ein Problem, weil das KI-Modell hat ähnliche Atmosphärenbedingungen vielleicht schon mal in Indien bei einem Monsunregen gesehen und überträgt das dann automatisch auf die Situation im Ahrtal. Und das ist auch eine der Stärken von Microsofts KI-Prognosemodell Aurora. Auch Aurora übertrifft konventionelle Modelle bei mehr als 90% der Prognosevariablen. Darunter sind auch nicht nur so klassische Wetterelemente wie Temperaturveränderungen, Windgeschwindigkeit oder Luftfeuchtigkeit, sondern das System verarbeitet zum Beispiel auch, wie hoch die Wellen der Ozeane an bestimmten Orten sind, wie schnell das Meereis schmilzt oder wie sich die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und damit auch die Luftqualität verändert. Und gerade im Extremwetterbereich erzielt Aurora erstaunlich gute Ergebnisse. Also zum Beispiel haben die Forschenden Aurora für tropische Zyklone getestet und gegen die Wettervorhersage von 7 konventionellen Stationen antreten lassen. Und Aurora hat die Route der Wirbelstürme früher und um 20-25% genauer vorhergesagt.
Krass, ja, aber da werden dann auch so neue Zusammenhänge erkannt, die vielleicht die Forschenden mit ihren bisherigen Formeln nicht erkennen können. Aber gilt das dann auch, wenn sich das Klima weiter und vor allem immer schneller verändert? Also die Frage ist ja auch, wenn durch den Klimawandel Extremwetterereignisse immer häufiger werden, kann dann ein KI-Modell, das quasi auf die Vergangenheit trainiert wurde, auch solche veränderten Pattern in Bezug auf die Häufigkeit dann zuverlässiger erkennen?
Ja, also Stefanie Holborn hat mir gesagt, der klare Vorteil von den alten physikalischen Modellen ist, Physik ändert sich nicht. Also auch wenn sich unser Wetter oder das Klima extrem ändert, es gelten einfach immer die gleichen physikalischen Gesetze und Prozesse, mit denen wir diese Veränderungen berechnen können.
Die Frage ist, was lernt denn das KI-Modell? Lernt das eine Darstellung dieser Prozesse? Vermutlich. Das lernt natürlich erstmal nur Muster. Das lernt quasi Atmosphärenzustand jetzt auf Atmosphärenzustand in einem Tag oder in 6 Stunden. Ist darin die Physik enthalten? Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist auch eine Frage, in der wir aktuell gerade forschen.
Also generell haben mir sowohl Stefanie Holborn als auch Peter Düben gesagt, lange waren sich Fachleute wirklich nicht so einig, ob KI-Modelle da wirklich eine Verbesserung liefern können. Aber inzwischen steht einfach schon fest, KI-Modelle scheinen irgendwie zu verstehen, in Anführungsstrichen, was die Physik in den Daten ist, weil sie bestehen eben auch Stresstests und können auch seltene Extremevents immer besser vorhersehen. Aber Fachleute versuchen jetzt auch zunehmend noch besser zu verstehen, was genau ein KI-Modell denn in diesen Daten da wirklich ausliest und worauf diese Prognosen tatsächlich basieren. Weil das wissen sie eigentlich bisher nicht. Also die Modelle funktionieren gut, aber wir wissen nicht genau warum. Und das könnte natürlich zu Problemen führen, wenn es darum geht, zum Beispiel potenzielle Fehlerquellen auszuschließen.
Ja, und da sind wir dann beim Stichwort Explainable AI, erklärbare KI. Da hat ja auch Carina neulich eine Folge KI-Verstehen dazu gemacht, dass eben KI nicht so eine Blackbox ist, in die die Wetterdaten reingehen und dann auf magische Weise dann hinten eine Prognose, die vielleicht gut ist, aber die man sich nicht erklären kann, rauskommt. Es gibt noch einen anderen Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Du hast mir vorhin die Bilder der Rechenzentren gezeigt, wie viel Energie und Ressourcen die verbrauchen, wissen wir ja, Rechenzentren, aber wie viel braucht denn so ein KI-Wettermodell im Vergleich zu klassischer Wetterberechnung? Also hat das am Ende vielleicht auch einen Klima-Impact, wenn man das alles mit KI berechnet?
Magst du einen Tipp abgeben, Moritz?
Also du hast ja vorhin gesagt, wie groß diese Rechenzentren sind, die schon früher verwendet wurden. Aber wir wissen auch, wie viel Energie KI verbraucht. Also ich finde es total schwierig zu bestimmen. Keine Ahnung.
Ich glaube, jetzt zum ersten Mal in meiner KI-Verstehen-Karriere sage ich, KI braucht hier wirklich viel weniger Energie, als das momentan bei so klassischen Rechenmodellen der Fall ist, okay, in diesem Fall. Also man muss natürlich unterscheiden, das Training der KI-Modelle frisst natürlich erstmal schon Energie. Also am Beispiel von Aurora, dem Modell von Microsoft, war das so, dass das Ganze mit mehr als 1 Million Stunden Wetterverlaufsdaten trainiert wurde. Das Ganze hat etwa 2 Monate gedauert. Aber das Ganze musste jetzt in Anführungsstrichen nur einmal trainiert werden. Und danach läuft das Modell. Die Rechendauer hat sich im Prinzip von mehreren Stunden auf wenige Sekunden verkürzt. Also zum Beispiel die Luftqualität in einer Region kann Aurora 50.000 Mal schneller vorhersagen als der Copernicus Atmosphärenüberwachungsdienst der Europäischen Union. Und in Bezug auf Extremwetterereignisse könnte dieser Unterschied in Zukunft wirklich auch Menschenleben retten, einfach aufgrund der Geschwindigkeit. Und mit entsprechender Grafikkarte läuft Aurora im Prinzip lokal auf jedem Laptop und übrigens auch als Open-Source-Programm. Also das bedeutet, derzeit kann theoretisch jeder Mensch das Modell kostenlos runterladen und die Datengrundlage einsehen.
Okay, ich habe mich ja viel mit KI-Open-Source-Modellen beschäftigt. Das ist natürlich immer schwierig, ne? Du hast ja jetzt gesagt, es gibt das von Microsoft, aber auch von Google. Und da ist dann vieles Open Source erstmal. Aber erstens, was sind das für Daten, die da drin stecken? Wie open ist das Ganze wirklich? Und zweitens, wie sieht das dann langfristig aus? Also da werden ja dann trotzdem langfristig auch finanzielle Interessen dahinter stecken. Und da wollen die nicht, dass das jeder so toll berechnen kann wie sie.
Woher die Datengrundlage kommt, darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber durchaus auf jeden Fall die Annahme ist, dass diese Unternehmen vielleicht langfristig damit auch Geld machen wollen. Stefanie Holborn sagt ganz klar, dass diese ersten großen Wetterprognosemodelle jetzt von Google und Co. kommen. Das liegt einfach daran, dass sie es können. Also öffentliche Wetterinstitutionen konnten da am Anfang gerade einfach wirklich nicht mithalten.
Also KI-Modelle werden auf einer anderen HPC, also auf einem anderen Großrechner trainiert, als die klassischen Modelle laufen. Und natürlich Google, die haben diese ganzen GPU-Rechner, ja? Und die haben quasi die Daten von den Wetterdiensten genommen und darauf trainiert und die haben sozusagen die Früchte geerntet.
GPU-Rechner, das sind diese Rechner mit besonders starken Grafikkarten, die gut sind für KI-Berechnungen.
Ganz genau. Und da kam gerade auch schon der Hinweis darauf, woher die Daten eigentlich kommen. Das ist nämlich wirklich ein kritischer Punkt. Es gibt diesen Datenschatz, Jahre wertvoller Wetterdaten und eine Kultur, in der es immer selbstverständlich war, dass Wetterdaten öffentlich zugänglich sind und zwischen Regierungen und Institutionen weltweit geteilt werden. Und plötzlich kommen einzelne Unternehmen, nutzen diese Daten, um KI-Modelle zu trainieren und planen damit unter Umständen auch Geld zu machen. Ich hatte dazu bei Microsoft angefragt. Demnach gibt es gerade noch keine Pläne, dass das Aurora-Modell an sich kostenpflichtig werden soll. Es gäbe aber durchaus Projekte, die Teile des Modells eben nutzen und für eigene Apps Entwicklungen auch monetarisieren wollen.
Auf der anderen Seite, solange alle Modelle auf den gleichen öffentlichen Daten trainiert worden sind, ist es natürlich auch nicht besonders wahrscheinlich, dass ein Modell dann jetzt viel besser oder ganz anders ist als alle anderen, oder?
Ja, genau. Also man kann schon sagen, generell sind alle großen Modelle auf diesen gleichen großen globalen Datensätzen, zum Beispiel vom Europäischen Wetterzentrum, trainiert. Und dementsprechend gibt es da auch wirklich keine großen Unterschiede in der Qualität der Vorhersage. Inzwischen holen auch öffentliche Institutionen aber auf. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage hat gerade im Februar sein eigenes KI-Modell gelauncht. Mhm. Und dessen Prognosen fließen jetzt auch schon in Wettervorhersagen weltweit ein. Und das Modell kann es übrigens auch vollkommen mit den Modellen von Google und Microsoft mit aufnehmen, beziehungsweise liefert zum Teil sogar bessere Prognosen. Aber gerade in den USA gibt es eben auch Entwicklungen, die Fachleute und auch Andrew Blum kritisch sehen.
With the Trump cuts, we aren't running our own weather balloons, which is like, you know, a break in 150 years of tradition.
Also es gibt in den USA zunehmend Bestrebungen, Wettervorhersagen weiter zu privatisieren. Es gibt Startups, die eigene Wetterballons in die Atmosphäre schicken. Und laut Andrew Blum ist das unter anderem eine Reaktion auf die Finanzkürzungen der Trump-Administration für den öffentlichen Sektor. Und Andrew Blum kritisiert, dass damit im Prinzip die 150 Jahre alte Geschichte von Wettervorhersagen als eben ein öffentliches Gut im Prinzip in den Boden gestampft wird.
Ja, krass.
Weather forecasts as a public good.
Stephanie Holborn hat mir noch gesagt, die Privatisierung von Wetterdaten wird auch zu schlechterer Qualität führen. Einfach zuverlässige Wetterprognose ist auf dieses kooperative internationale Netzwerk angewiesen. Und was da jetzt gerade beschrieben wurde von Andrew Blum, ist eigentlich auch nur wirklich ein kleiner Aspekt von dem, was gerade in den USA passiert. Also die aktuelle US-Regierung kürzt nicht nur finanzielle Mittel, sondern stampft im Prinzip alles ein, was mit Klimaforschung zu tun hat. Und natürlich hängt das ganz eng zusammen mit dringend notwendiger aktueller meteorologischer Forschung. Also in den letzten Wochen wurden die fast 400 Forschenden entlassen, die an der nationalen Klimabilanz in den USA arbeiten. Gerade mussten alle Mitarbeitenden des renommierten Goddard Institute for Space Studies in New York ins Homeoffice umziehen, weil ihnen einfach der Hauptsitz im Prinzip von heute auf morgen weggenommen wurde. Und bei der Ozean- und Wetterbehörde NOAA wurden ebenfalls 800 Menschen entlassen. Und das ist wohl nur die erste Entlassungswelle, in Anführungsstrichen.
Ja, und da hat Trump 1,6 Milliarden Dollar vor, zu kürzen vom Budget dieser Behörde. Mhm. Und was die, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, ist, dass ganz, ganz viele wirtschaftliche Themen auch davon abhängen. Mhm. Ne? Also Lebensmittellogistik, wo wird was wann hingeliefert, Paketzustellungen, aber auch sowas wie Fischerei oder Brückenbau. Ne? Also wann baust du eine Brücke, bei welchen Wetterbedingungen, aber auch wie stabil baust du sie, wo mit welchen Schneelasten und solchen Dingen musst du rechnen. Also ich glaube, das ist extrem kompliziert und ich glaube nicht, dass Trump das alles komplett auf dem Schirm hat, wenn dann da Wetterforschung staatlich eingeschränkt wird. Wir haben jetzt die ganze Zeit vom globalen Wetter gesprochen. Wie ist es denn mit regionalen Modellen? Wie viel KI steckt denn da schon drin? Also sagen wir nur für Brandenburg.
Ja, also tatsächlich so gut wie gar nichts. Auch der Deutsche Wetterdienst wird intern dieses Jahr ein eigenes KI-Wettermodell launchen. Der Grund dafür, dass es hier bisher noch kein KI-Modell gab, ist, dass diese KI-Modelle noch eine viel schlechtere Auflösung haben als physikalische Modelle. Also bisher gibt es KI-Modelle nur für so Weltwetter, sag ich mal, weil es für so lokales Wetter noch gar keine Reanalysen gibt. Und Stephanie Holborn hat mir gesagt, sie sind jetzt wirklich gerade damit beschäftigt, am Deutschen Wetterdienst diese Reanalysen für lokales Wetter zu rechnen. Ob KI-Modelle auf dem lokalen Level dann wirklich auch so viel besser sind, ist noch nicht 100% sicher, weil Wetter in so einem ganz kleinen, zum Beispiel 2 Kilometer Radius, sehr, sehr unberechenbar sein kann. Aber ein Vorteil wird auch hier ganz bestimmt die Schnelligkeit sein, mit der die KI-Modelle rechnen. Laut Frau Holborn braucht es gerade für so eine regionale 2-Tages-Vorhersage so eine halbe Stunde Rechenzeit. Und das kann ein KI-Modell dann wahrscheinlich viel schneller, in wenigen Sekunden bis Minuten. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach so einem riesigen Unterschied, aber es geht hier eben um regional sehr begrenzte Flächen. Und wenige Minuten können da bei so einer sehr extrem instabilen Wetterlage schon wirklich einen großen Unterschied machen, wenn zum Beispiel genau in dieser Rechenzeit ein Gewitter aufzieht. Mhm. Du kennst vielleicht bei diesen Wetterkarten, wenn das Bild so plötzlich springt. Das ist dann der Moment, in dem von einer Prognose zur nächsten gesprungen wird und dazwischen war eben Rechenzeit. Und der Deutsche Wetterdienst versucht eben diese Rechenzeit mit sogenannten Nowcasting auszufüllen. Also für diese Zeit, in der der Computer rechnet, gibt es dann eben aktuelle Radardaten mit aktuellen Wetterbeobachtungsdaten, die diese Lücken auffüllen sollen. Und KI wird dieses Nowcasting wahrscheinlich in Zukunft ablösen. Also das nennt man dann Seamless Forecasting.
Okay, jetzt hast du mir noch versprochen, dass du mir nochmal erklärst, warum du Wetter-Apps am Handy nicht so gerne magst.
Genau, die Frage ist ja eigentlich, wenn ich in meiner App sehe, 20% Regen, Wahrscheinlichkeit. Was bedeutet das eigentlich?
Da bleiben viele Leute dann schon absichtlich zu Hause, obwohl das eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass es dann regnet.
Ja, das kommt halt drauf an. Und ich habe genau diese Frage alle meine Expertinnen gefragt. Und der Witz ist, keiner konnte es mir sagen. Weil nämlich jede App da andere Regularien hat. Und das ist wirklich nicht so einfach zu kommunizieren. Weil 20% könnte ja bedeuten, vielleicht regnet es innerhalb dieser Stunde 20% oder die Wahrscheinlichkeit an sich liegt bei 20%, dann würde ich keinen Regenschirm mitnehmen, weil 20% ist ja wirklich deutlich unter 50%. Oder aber es könnte auch bedeuten, in Bezug auf das Gebiet, das da beobachtet wird, sind 20% von dem Gebiet von Regen betroffen oder die Regenwahrscheinlichkeit höher. Also es ist wirklich nicht so einfach zu kommunizieren. Und deswegen habe ich aber noch einen Tipp von Frau Holborn mitgebracht.
Dann hilft es schon, sich so einen Radarfilm anzuschauen, Vorhersagefilm. Dann sehen Sie nämlich, zieht da jetzt eine Front durch. Dann wissen Sie, wenn die Front durch muss, werden Sie einmal nass.
Ich nutze auf jeden Fall sehr gerne die App vom Deutschen Wetterdienst Warnwetter. Da hat man echt super Vorhersagen, gerade mit dem Radar. Das ist dann auch sehr konkret. Aber lass uns mal zusammenfassen, Fedi. Was ist jetzt dein Fazit? Wie verändert KI die Wettervorhersage?
Also, mit KI können MeteorologInnen gerade die Früchte jahrzehntelanger, konsequenter Forschungsarbeit ernten. Es gibt hier wirklich einen riesigen Boost für die Wettervorhersage, von dem wir gerade erst auch so die Anfänge sehen und die potenziell auch wirklich Menschenleben retten könnte und wahrscheinlich wird. Wetter macht uns auch irgendwie bewusst, wir leben auf diesem kleinen blauen Planeten mit einer verhältnismäßig dünnen Atmosphäre, in der wir Wetter- und Klimaveränderungen einfach inzwischen erstaunlich gut und akkurat beschreiben und auch tracken können. Aber um an diesen Punkt zu kommen, haben wir wirklich gelernt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Für die globalen Wetterprognosen brauchen wir einfach die Infos von einem Wetterballon in China, um das Wetter in Europa vorhersagen zu können. Das ist die massive Grundlage, auf der jetzt wirklich beeindruckende, energieeffiziente KI-Wettermodelle laufen. Und ich finde extrem wichtig, dass diese Kultur jetzt nicht verloren geht, weil möglicherweise nicht nur die Allgemeinheit, sondern eben auch private Unternehmen davon profitieren wollen und könnten. Ich bin aber ehrlich gesagt auch optimistisch, weil Menschen, die in diesem Feld arbeiten, die kennen diese Tradition und die wollen diese Tradition auch weiterführen.
Die Frage ist nur, ob sie es dürfen. Vielen Dank, Fedi. Jetzt will ich noch gerne wissen, wie war das mit dieser Tornado-Warnung in den USA? Da war ja eine Sirene angegangen. Ihr musstet dieses Interview abbrechen. Wie ist es denn ausgegangen? Also du hast ja offensichtlich überlebt, aber wie ging das dem Haus und den Menschen, die da drin wohnen vor allem?
Es war tatsächlich dann alles gar nicht so dramatisch. Es kam kein Tornado mehr. Es gab ein bisschen Regen und Wind, aber tatsächlich ist kein Tornado durch die Nachbarschaft gewetzt. Also ich war nicht direkt betroffen.
Da bin ich froh. Nächste Woche bist du auch wieder dran in KI Verstehen. Da sprichst du mit Carina über KI und Inklusion, also KI-Tools für Menschen mit Behinderungen. Falls ihr Feedback, Vorschläge, Anregungen habt oder Fragen, dann schreibt uns an kiverstehen@deutschlandfunk.de. Danke und tschüss und immer Sonnenschein, wenn ihr euch den wünscht, aber auch ein bisschen Regen, der euch dann nicht nass macht.
Die Mischung macht's. Macht's gut.
Tschüss.